von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich war letztens mal wieder in der Craft-Bier-Laden und da gucke ich ja gerne nach Neuigkeiten. Und da bin ich auf ein Bier gestoßen von der, ja, ich weiß nicht, ob es eine Brauerei ist. Ich glaube, es sind Gypsy Brewers aus Hamburg. Cool Cats in Town mit so einer Tatze in der Mitte. Und das Bier heißt Privatjet Kete. Double Dry Hopped IPA.
Privatjet Kete, so wie eine Rakete? Bloß irgendeine Jet-Kete oder ein Jet namens Kete?
Ein Privatjet, nee, eher eine Kete, die für ihr Privatjet bekannt ist. Und weil die doch Cool Cats in Town, ist Kete eine Katze. Und du siehst, merkwürdigerweise hast du so einen seefahrenden Hintergrund. Vielleicht so, da ist sowas Korken, boah. So ganz kann ich das Schiff nicht deuten, das könntest du mir dann sagen. Nee, sind glaube ich zwei Masten sogar. Und vorne noch, das schräge Ding vorne, ist das die Fock?
Das schräge Ding vorne ist der Klüver.
Der Klüver, okay. Aber das ist wirklich nur sehr simpel angedeutet und wahrscheinlich nicht so ganz korrekt. Das aber sieht so völlig in Ordnung aus, ist auch nur ganz klein. Zu Rechten ist so eine ein bisschen Felseninsel angedeutet und dann gibt es da so eine Fahne und auf der Fahne steht, da ist Zypern, wenn ich das richtig sehe, als Hintergrund und da drauf wieder ist das Logo von Cool Cats in Town und dann noch zwei Olivenzweige, so wie so ein Ehrending oder wie bei, ist so ein Olivenzweig nicht auch bei der UNO irgendwie so ein Teil des Logos?
Olivenzweig, das weiß ich nicht. Olivenzweig ist ja klassisch für die, ist ja klassisch der Friedenszweig, ne?
Lorbeer? Nee, Lorbeerkranz war der Ehrenkranz bei den Römern. Egal, irgend so.
Richtig. Und bei Fred Perry?
Wer ist Fred Perry?
Fred Perry war ein Tennisspieler, der hat eine Kleidungslinie entwickelt. Und weil er beim Tennis häufiger mal gewonnen hat, hat er einen Lorbeerkranz als Symbol aufgedruckt auf die rechte Seite der, auf die linke Seite der Brust. Und das gefiel vielen nationalgesonnenen Leuten sehr gut. Und deshalb tragen nationalgesonnene Leute, oder trugen jedenfalls in den 80ern, war das so, Fred Perry Polohemden.
Ah, okay. Ich habe das Logo schon mal gesehen, aber habe das, ja, das sieht eher traditionell aus, sagen wir mal so. Auf jeden Fall ist über dieses Bild eine Art Flugzeugfenster rübergelegt. Das passt gar nicht zu dem Meereshintergrund, so ganz merkwürdig. Und aus diesem Fenster guckt eine grimmig dreinblickende Katze, die dann eben beschrieben ist mit Privatjet-Käte. Keine Ahnung.
Ah, und da hat man wirklich viel zu denken.
Ja, das ist wirklich, aber ist ja Cool Cats in Town. Und dann hatte ich später noch mal im Netz geguckt. Cool Cats in Town waren ein bisschen schwer zu kriegen. Die sind auf verschiedenen Social-Media-Kanälen, aber es gibt nie so die Aussage oder Ansage, wir sind die und wir machen das.
Aha.
Den besten Hinweis wiederum habe ich in einem Ort, der mir auch nicht bekannt war, aber den wir uns vielleicht mal angucken sollten, und zwar im Braustädtchen am Fischmarkt. Das, hast du da schon mal gehört? Die sind 2020 da gestartet. Ist ja auch ein spannendes Jahr.
Alles klar, okay. Ja.
Und da sind wir wahrscheinlich einfach noch nicht hingelangt. Und die haben einen früheren Seminarraum, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Seminar- und Verkaufsraum. Speziell für Bier, nicht nur für Bier, aber speziell für Craft Beer so ein bisschen aufgebaut. Und die stammt ursprünglich aus dem südlichen Niedersachsen und haben dort.
Aus Westfalen.
Nein, aus dem südlichen Niedersachsen.
Und vom Wiehengebirge.
Nein, ja, Wiehengebirge könnte sein. Und haben dort schon ein Braustädtchen am Langen Jammer oder sowas. Irgendwie sagte mir der Begriff was. Ich konnte das aber nicht zuordnen. Aber ich glaube den einfach mal, das ist das südliche Niedersachsen. Das passt schon. Und dort hatten sie eben schon eine gewisse Erfahrung gesammelt und dann aber festgestellt, ja, so im kleinen Regionalstädtchen hat das Kundenaufkommen dann auch irgendwann sein Limit. Und wenn sie mehr wollen, dann müssen sie in die große, weite Welt. Und wenn es nicht Berlin sein soll, dann wenigstens Hamburg. Und dann sind sie an den Fischmarkt gegangen. Finde ich ja ganz charmant.
Das ist sofort notiert für unseren mittelfristigen Fernplan eines Craft Beer Pub Crawls unter dem Oberthema Am Hafen.
Am Hafen. Und da gehören die auf jeden Fall dazu. Das war auch mein Gedanke. Da müssen wir auch vorbei.
Sehr und schön.
Die haben offenbar eine Release-Party oder irgendwas von den neuen Bieren von Cool Cats in Town gehabt. Und Cool Cats in Town könnte sein, die sagen, sie gehören nach Hamburg, die haben eine Facebook-Seite und einen Insta-Account und auch Twitter, wobei Twitter ist nicht so intensiv bespielt bei denen, da sind auch nur 18 Follower. Aber irgendwo hieß es, oder waren die, gab es einen Lagerverkauf in Bergedorf. Und da haben die möglicherweise so ihren Ursprungspunkt in Bergedorf, was ja immer noch Hamburg genug ist. Und wären insofern ein neues, interessantes Bier aus Hamburg oder zumindest für mich neu. Vielleicht gibt es das schon 10 Jahre und ich habe einfach nichts davon gehört. Und darauf bin ich jetzt tatsächlich mal gespannt. Double Dry Hopped gefällt mir ja sowieso.
Dreifach trocken gehoppt.
Nee, Double Dry Hopped. Dry ist ja, nicht drei.
Nein, stimmt. Ja, das ist, sorry. Also, nein, also es ist dreifach, also es ist ja mindestens dreifach gehoppt. Wenn es doppelt dry hoppt ist, ist es zunächst einmal vorne gehoppt, so, also in normale? Der Sudpfanne. Ja, richtig. Ja. Das und dann ist es noch zweimal trocken gehopft. Das bedeutet, der Hopfen wird nach dem Gärungsprozess, also während des Lagerprozesses, reingeschmissen. Ne?
Genau, das ist dry hopped. Hopfenstopfer. Wobei du Hopfenstopfer ja jetzt nicht mehr sagen kannst, weil irgendein Bier sich den Namen ja gekrallt hat als Markenname. Finde ich gewitzt, ne? Weil ein cooler Name war und der war ja nicht mehr gebräuchlich, aber trotzdem ein bisschen schade. Wenn wir Hopfenstopfer sagen, meinen wir damit vielleicht auch mal das Bier, das genauso heißt, die Marke, aber eigentlich meinen wir eine Tradition aus dem 19. Jahrhundert, ne?
19. Jahrhundert, das kommt hin. Mhm. Hopfen als solcher wurde ja relativ spät entdeckt und beim Hopfenstopfen stopft man Hopfen, also die Dolde, weil damals wurde noch nicht getrocknet und noch keine Pellets verwendet, da stopfte man den Hopfen durch das obere Spundloch ein, also durch das Entlüftungsloch.
Ja. Genau. Und hat das dadurch haltbarer gemacht. Das ging ja noch nicht unbedingt um den Geschmack.
Ja, das weiß ich nicht, was als erstes entdeckt wurde. Ich glaube tatsächlich, der Geschmack wurde als erstes entdeckt, soweit ich das übersehen kann, dass die Ursprünge liegen ja im Dunkeln. Und dann war das Bier zufällig auch noch länger haltbar.
Aber da bewegen wir uns aber nicht im 19. Jahrhundert, sondern in der Zeit des bayerischen Reinheitsgebotes, was ja auch gar nicht ganz genau so heißt, aber jetzt gerne so genannt wird und manchmal auch deutsches Reinheitsgebot genannt wird. Da war Hopfen schon dabei und Hopfen hatte verschiedene Eigenschaften, die der Obrigkeit bestimmt schon bewusst waren oder zumindest gab es dazu Gerüchte, von wem auch immer. Erstens Haltbarkeit, denn Bier, das schlecht wird, war ein großes Problem. Genauso wie es beim Wasser ein Problem war, aber den konnte man ja nicht Hopfen beifügen. Dann da die Frage nach Beruhigung. Hopfen hatte was Sedierendes. Und das Geschmackliche, das interessierte die Obrigkeit vielleicht nicht so. Aber es war ja überall verbreitet, dem Bier etwas beizufügen, weil Gerstenbier alleine ohne Beimischung von irgendwas Kräutern oder sonst was war nicht so beliebt, aber andere Kräuter, die sonst da reingekommen sind und vielleicht eher aufpuschend waren, wie zum Beispiel Bilsenkraut, waren seither eben, ja, das gab es ja durchaus. Und das war ja durchaus euphorisierend und belebend. Und es gibt ja Gerüchte, das habe ich aber schon erzählt, dass die Bauernaufstände damit zumindest in Verbindung gebracht wurden, dass das Volk, das gemeine Volk aufgepusht wurde durch, ja, letztendlich würde man heute sagen, durch Drogen. Und das sollte einfach verboten werden, indem man andere Drogen nahm. Das war eigentlich sehr geschickt. Also heute werden Drogen ja nur verboten. Damals hat man gesagt, nee, ihr dürft nicht mehr Bilsen nehmen, nimm mal Hopfen. Hopfen ist super. Und ja, wenn du dir etwas abgewöhnen willst, dann brauchst du etwas, möglichst etwas, einen Ersatz. Und kannst nicht einfach sagen, ich höre jetzt auf. Geht auch, aber ist viel härter. Und ja, wenn du es auch noch von oben gesagt bekommst, dann gerne mit Alternative. Ist übrigens eine Empfehlung an die Politik.
Das hast du alles sehr gut gesagt, aber ich glaube, das mit dem Hopfen lässt sich noch ein bisschen früher ansiedeln.
Das kann gerne sein. Also das wollte ich nicht, ich wollte nur sagen, wir sind nicht im 19. Jahrhundert damit, sondern im 16. oder 15.
Richtig, genau. Wir sind da so im 15., wenn nicht sogar im 14. Jedenfalls eigentlich tatsächlich mit Bayern ist schon ein ganz guter Tipp, aber ich bin da mehr so auf der Schiene Hanse. Ja. Und zwar ganz eindeutig bei einer kleinen sympathischen Hansestadt, die wir sehr schätzen, nämlich das kleine sympathische Einbeek. So.
Ja, natürlich.
So, und das, was so im Dunkel der Zeit verschwunden ist, aber was man immer mal wieder so hört und was immer mal wieder so auftaucht, war ja damals zur Hansezeit Hamburg der große Lieferant von Bier, das sogenannte Brauhaus der Hanse, genau. 400 Brauhäuser und ja, hat den ganzen 1000, Nordsee.
Über 1000.
Ja, kann auch sein. Also
total albern. Gibt,
total albern, ja. Was auch immer ein Brauhaus ist, ne, nach dieser Definition.
Das reichte, wenn du ans Wasser kamst, und das hat, glaube ich, jeder einfach zu Hause gemacht, weil Bier war sicher.
Bier ist ein sicheres Nahrungsmittel, gesünder als Wasser zu der Zeit zumindest.
Oh ja. Oh
und
ja.
Da hat Hamburg eben den gesamten Nordseeraum beliefert und Wismar, ebenfalls ein sehr gutes Bier, den gesamten Ostseeraum und Einbeck interessanterweise den gesamten Rest. So, weil nämlich Wismar und Hamburg konnten per Schiff Bier verschiffen und das kam relativ schnell an und war noch genießbar. Und Einbeck hat auch sehr, sehr viele Brauhäuser an 600-700, je nachdem, was man so als Brauhaus bezeichnet. Die sind halt eben über Land gerollt mit ihren Fässern. So, und das haben sie als das Geheimnis, dass das Einbecker Bier dann auch noch schmackhaft ankam und nicht verrottet war, wie die Biere der anderen Braustädte, deren Name wir zu Recht vergessen haben, soll eben im Hopfen gelegen haben. Das gehopfte Einbecker.
Ah, okay.
Na? So, und ob die das nun gewusst haben, dass Hopfen haltbar macht, oder ob das ein Zufall war, also wenn sie es gewusst hätten, dann haben sie es garantiert nicht verraten. Das wissen wir ja nicht. Aber was wir wissen, ist ja, dass ein berühmter Einbecker, nämlich der Herr Pichler, ja irgendwann nach Bayern gegangen ist und da am Hofbräuhaus na, das
den
Einbecker
Hopfen eingeführt hat.
Richtig, genau. Und das kann natürlich sein, dass das auch so ein bisschen mit die Entwicklung des bayerischen Reinheitsgebots, wobei ich nicht weiß, wie das da mit den Jahren zusammenhängt. Ich glaube, das Reinheitsgebot ist 1525 oder so.
Ja, oder 15 irgendwas am Anfang.
Mhm. 15 irgendwas, ja. Ich weiß nicht genau, wie das da, wie sich das abpasst, das müsste man mal nachschlagen. Aber da haben wir jedenfalls einen Zusammenhang mit dem Hopfen.
Ja, so, ja.
Na? Was ich sagen wollte, ist, Hopfen ist definitiv ein bisschen früher.
Das stimmt, das stimmt. Aber da kommen wir auch wieder in eine Zeit, gerade die Bewahrer des Wissens, welche Nahrungsmittel oder nein, welche Kräuter und eben auch Hopfen, welche Pflanzen besondere Kräfte haben. Das wurde ja früher gern als esoterisches Wissen so von Geheimnisträgerin zu Geheimnisträgerin weitergegeben. Ich sage bewusst Geheimnisträgerin, denn das waren gerne mal auch Frauen, die dann später gerne als Hexen verschrien oder verleumdet wurden, was dann mit der Zeit der Aufklärung absurderweise ja kam. Und dieses Wissen hat sich aber rübergerettet, zumindest teilweise, zum Beispiel beim Hopfen. Also das Wissen darum, dass Hopfen beruhigend ist, aber vielleicht auch, dass Hopfen haltbar macht, gab es vielleicht schon, aber eben nur esoterisch. Das wurde nicht irgendwie veröffentlicht als Wissenschaft, sondern das wurde als Geheimnis bewahrt. Und nur die Eingeweihten wussten das. Aber wollen wir eigentlich mal zum Bier kommen? Wir sind schon wieder in dieser Bierhistorie.
Gehört auch dazu.
Gehört auch dazu. Was hast du denn für ein Bier? Jetzt habe ich hier Jet-Set. nein, Privatjet Käthe erzählt, was ja auch namentlich schon mal eigentlich sich selber beißt. Privatjet Käthe. Kate könnte man da denken. Nein, Käthe.
Klingt irgendwie nachvollziehbar. Ja, ich habe ein sogenanntes Rumpfassbier. Also das ist eine Besonderheit, die ich mir für besondere Momente auch spare. Da habe ich nicht viele von gehabt. Die gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Stammt aus Flensburg und habe ich, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Habe ich bestimmt schon mal vorgestellt.
Ja. Das ist was Besonderes, das stimmt.
Ja, das ist was Besonderes. Das ist ein Bier, das in einem Rumfass gelagert wurde und dadurch Rumgeschmack angenommen hat und was da sonst noch alles in diesem Rumfass rumfliegt. Gefinished wurde das ja. Second Kiss heißt da der Fachausdruck. Ja. Na, also es ist zuerst fertiggestellt, fertig gelagert und dann nochmal in dem Rumfass extra gelagert. Mhm. Und es stammt aus Flensburg von einer kleinen Brauerei, Westindien Company, sehe ich gerade. Und die sind besonders bekannt, zumindest hier bei uns im Norden, für das Sylter Hopfenbier. Denn die haben auf Sylt so eine kleine Hopfenplantage.
Ja, ja.
Und da machen sie eine sehr, sehr kleine Auflage, ein sehr, sehr spezielles Bier, auch so mit so einer, mit Wachs verschlossenem Korken und so, alles ganz mysteriös, sehr edel aufgemacht.
Okay, klingt spannend. Aber jetzt sind wir ja beim Rumbier, nicht beim Sylter Hopfen.
Ja, richtig, jetzt sind wir beim Rumbier.
Ich hatte das auch schon mal probiert. Ich finde das, ich bin in der Rumwelt tatsächlich noch nicht so etabliert, möchte ich mal sagen. Mhm. Das hat sich mir nicht so erschlossen. Also ich fand, dass das nur eingeschränkt korrespondiert. Es ist interessant, ist wie beim Whiskybier, was wir auch schon mal hatten, ich glaube von Calvida. Oder wie ich es auch vom Whisky selber kenne, dass dort in Wein, Port oder Madeira oder sonst was für Fässern ausgebaut. Irgendwas fehlt mir da gerade noch. Portwein? Madeira? Wo wird ein Whisky noch gerne ausgelagert?
Sherry.
Sherry, natürlich. In Sherry-Fässern. Die werden da ausgelagert und kriegen dann wirklich auch einen fabelhaften Geschmack. Und das hatte mich bei dem Bier, was du jetzt vorstellst, glaube ich, einfach nicht so erreicht. Aber ja. Geschmäcker sind verschieden. Völlig in Ordnung. Ich wollte mal sagen, wir öffnen unsere Biere, ne?
Du hast doch gar nicht gesagt, was du hast.
Hä? Ich rede die ganze Zeit von Privatjet-Kete.
Ach so, sorry, natürlich, die Privatjet-Kete.
Ich hab's gekauft, ich hab's hier.
Ach so, die Story war noch gar nicht zu Ende. Eben, also in der Story standst du noch vorm Regal und hast dich dann so quer von links vom Ladenbesitzer anmachen lassen.
Nee, ich hab gelauscht. Ich hab gelauscht und dann habe ich eigentlich schon das Etikett beschrieben, weil es hier direkt vor mir ist.
Ach so, oh, ich dachte, das sei aus der Erinnerung Sache.
Ja. An was ich mich alles erinnern kann. Hm. Nee, das habe ich gekauft, weil ich dachte, das coole Bier von den coolen Jungs von nebenan hier im Berghof, das will ich doch mal testen. Und deswegen ja auch der Verweis, weil ich dann auch recherchiert habe, was sind denn das überhaupt für Leute und dass wir unbedingt mal in dieses Braustädtchen hin müssen und das austesten müssen.
Ich würde mal sagen, da fällt mir gerade was ein. Wir gleich zu. Wir machen erstmal auf.
Erstmal auf. Das ist eine 03-Dose, also nicht wie diese durchaus verbreiteten 044. Und das Etikett ist wirklich so handmade. Also das ist zwar maschinell aufgebracht, aber ich spüre es noch als aufgeklebtes Etikett. So als hätte das jemand mit der Hand gemacht. Das ist nicht der Fall, glaube ich, aber es kommt mir gleich so ein Duft entgegen. Oh, ich weiß überhaupt nicht, was für Hopfensorten da drin sind. Ach nee, hier steht auch noch ein Text drauf. Ich hab's mir gar nicht angeguckt. Privatjet-Kete ist eine kleine Glückskatze aus Zypern, deswegen dieses Zypern-Logo. Mhm. Eines sonnigen Tages charterte sie ein Privatjet nach Deutschland, um bei uns zu leben. So Deluxe schicken wir euch auf eine Reise mit unserem Double Dry Hopped IPA. Lasst es euch schmecken und guten Flug.
Ach, wie schön.
Geschichten erzählen können sie. Cool Cats in Town, das klingt alles super, aber...
Macht sich das Bier denn optisch in deinem... Das ist ja bei einer Dose immer eine ganz besondere Überraschung.
Das stimmt.
Wie macht es sich optisch im Glas?
Es ist leicht trüb, der Schaum ist grobporig, aber schön schaumig. So ein bisschen wie Badewannenschaum. Nein, nicht ganz. Es ist hell wie ein klassisches Bier, aber wie gesagt, es ist angenehm trüb. Das schätze ich ja immer sehr. So ein bisschen hazy. Aber nee, wobei Schwebestoffe sehe ich da nicht. Nö, einfach nur trüb. Sehr schön. Und es duftet fruchtig, wie ich es liebe.
Also ist da ordentlich Aromahopfen drin?
Absolut. Ich weiß nur nicht, welche.
Das haben sie nicht. Also die malen da Katzen und Kocken drauf, aber kein Hopfen.
Genau. Hm. Mal wieder, wahrscheinlich muss ich da auf irgendeiner Facebook, Insta oder sonst was Seite mit denen Kontakt aufnehmen und denen das aus der Nase ziehen. Keine Ahnung. Aber ja. Es macht einen wirklich guten Eindruck.
Oder einfach mal vorbeigehen.
Ja, vorbeigehen von Winterhude nach Bergedorf ist jetzt auch kein Katzensprung.
Da brauchst du schon eher auch einen Jet, ne?
Naja, nicht ganz. Reicht die S-Bahn.
Also ich habe hier ein etwas trübere, nee, eigentlich nicht trüber. Ich habe hier ein sehr klares Bier im Glas, was in eine leicht bräunliche Färbung geht. Da sieht man schon so ein bisschen, die Rumpffarbe ist da zu erahnen. Na, also ja. Ich sage bewusst nicht Bernstein, es hat eine gewisse Rumpffarbe, das hat es eindeutig mitbekommen. Es ist sehr aggressiv, Also es schäumt sehr.
Das ist doch dann auch rötlicher als Bernstein, oder?
Ja, es geht mehr, also es geht ins Braune, ne? Also ja, ohne undurchsichtig zu werden. Also es ist ein sehr klares Braun, aber es ist eindeutig ein Braun. Also es ist kein Bernstein. Bernstein finde ich sowieso als Charakteristik, da haben wir uns schon mal häufig drüber ausgetauscht, ne?
Ja.
Als Charakteristik für Bierfahrer. Richtig, genau, das
ist. Es gibt einige, die sind sehr, sehr typisch bernsteinig, aber der Begriff wird schnell überstrapaziert, weil Bernstein gibt es ja auch helle und dunkle, also das ist ja auch ein bisschen gaga.
Bernstein gibt es quasi alles, ne? So Bernstein gibt es so viele, wie es Bäume gibt. Genau. Das ist, also, was sehr, also, dass der Geruch ist also sehr rummig, ne? Nicht dieser süße Rum, also das ist nicht dieser süße Kuchenrum oder Rumkugelrum, sondern es ist schon so ein schwerer Karibikrum gemahnt, tatsächlich an so ein, also vergleichbar mit dem Geruch eines schweren Weines, ne? Also die Krone ist mir außergewöhnlich gut gelungen, da habe ich mich ein bisschen hinreißen lassen von meiner Bauleidenschaft für das Auge trinkt mit, immer mein Motto gewesen.
Ja.
Und mein Auge hat auch gerade sich hier festgefressen am Etikett. Da steht 5,2% Volumenprozent und das ist schon ganz anständig. Ich dachte bisher, ich hätte hier einen Pilz, aber offensichtlich ist das kein Pilz.
Was ist da schon ein bisschen auch immer drüber? 5%? Ja, ein bisschen drüber. Ich guck mal, habe ich
hier. Bisschen drunter, würde ich sagen, oder?
Pilz hat immer 4, 9 bis 5, irgendwie sowas. Die sind sehr standardisiert, zumindest so die Massenpilze. Oh, das ist ja spannend. Hier steht überhaupt nichts von Volumenprozent drauf auf meiner Kette.
Ja, das ist aber Vorschrift.
Ah, doch, doch, doch. Doch, das ist an so einem Etikett, was am Flugzeugfenster hängt. 6,9. Oh, das ist ja schon ganz ordentlich. Gut, dass es ein kleines ist.
Muss mich nachher daran erinnern, dass ich noch was zu Bergedorf sagen wollte, aber dann können wir, glaube ich, mal anstoßen.
Okay, wunderbar. Ich habe hier zum Glück noch ein anderes Glas stehen. Kann ich mal so tun, als würde ich anstoßen. Auf das, was es wert
auf
ist.
Auf das, was es wert ist.
Ja, tatsächlich eine Zurückhaltung, also weniger bitter, als ich dachte, bei so intensiven Aromen. Aber natürlich, die Aromen sind auch nicht so. Oh, doch, die sind schon sehr präsent auf der Zunge. Die entwickeln sich. Am Anfang waren sie nicht so, waren sie ein bisschen verhalten. Auf der Zunge wirkt es erstmal ein bisschen harzig. Das heißt, irgendein harziger Hopfen ist da auch, der überlagert wird von einem Fruchthopfen. Spannend. Ja. Das macht den Geschmack tatsächlich so vielschichtig. Wow. Ist wirklich ein gelungenes Bier.
Also da ist nicht nur Aromahopfen, da ist auch so ein grundlegender Bitterhopfen mit bei. Und die schmeckst du, wie sie miteinander ringen, ja? Habe ich das richtig verstanden?
Nee, nicht Bitterhopfen, sondern es gibt ja bei den Aromahopfen die sehr fruchtigen und die eher ins Kräutrige, Blumige oder ins Harzige gehen. Und hier ist in meiner Wahrnehmung ein harziger Hopfen, oder der zumindest auch eine harzige Note hat, kombiniert sich mit einem fruchtigen Hopfen. Und die miteinander. Das hätte ich, bisher kannte ich primär Biere, die sich auf die eine oder andere Seite geschlagen haben, aber so eine Kombination, die du dann auch so deutlich rausschmeckst, das ist für mich was Neues. Oder ich bin im nächsten Level des Geschmackshorizonts aufgestiegen.
Ja, vielleicht hast du irgendwie eine Grenze überschritten.
Grenzen soll man ja überschreiten. Grenzüberschreitende
Dafür sind Regelungs- sie da. sonst wären sie nicht da. Ja, ich habe hier ein extrem unkonventionelles Bier, aber bei Flensburg ist man ja einiges gewöhnt, was Rum angeht. Da kennen die ja überhaupt keine Grenzen. Der grundsätzliche Rumgeschmack, der ist hier nicht zu verhehlen. Es ist, wie gesagt, ein hochqualitativer Rum. Die Besonderheit an dem Rum von diesem Bier ist, der Rum ist fair gesegelt. Also der Rum ist...
Das hast du mir erzählt. Das war der Schokoladensegler, habe ich gesagt. Und du sagtest, nee, die transportieren erstmal in allererster Linie Rum. Und dann nehmen die vielleicht noch ein paar Tafeln Schokolade mit.
Wenn Platz ist. Nee, ich glaube nicht Tafeln, sondern die Rohstoffe, also den Kakao bringen sie mit.
Kann auch
für die Schokolade nach Belgien und Holland.
Genau.
Und die bringen eben auch im Auftrag, die transportieren so einiges, aber die bringen eben auch im Auftrag dieses Rumfass nach Flensburg. Die vierte Lage mittlerweile schon. Und dieses fair gesegelte Rumfass, die Besonderheit ist eben, dass es einfach mal eben mal über den Ozean geschaukelt wird, was der Reifung bestimmt irgendwie zuträglich ist. Das wage ich gar nicht zu beurteilen. Also man hat das ja auch, habe ich gelernt beim Whisky-Tasting vor gar nicht so langer Zeit, dass tatsächlich die Whiskys, die an der See gelagert werden, dass die von der See so ein bisschen was aufnehmen. Ne?
Ja.
Ist das nicht so?
Ja. Tatsächlich, wenn du klassischer ist der Laphroaig oder der, na, ist egal. Die haben tatsächlich ihre Lagerstätten direkt am Meer, an der irischen See in dem Fall. Das sind die sind ja auf den Inseln, aber das gibt's auch zur Nordsee, gibt's das auch. Und die nehmen tatsächlich die, ich glaube, die irische See ist noch mal ein bisschen stürmischer als die Nordsee. Kann das sein?
Ja, die irische See ist um einiges stürmischer als die Nordsee, das stimmt.
Und das heißt, da wird auch wirklich viel Wasser, viel Gischt aufgepeitscht und das Wasser ist richtig durch, und die Luft ist richtig durchdrungen von dem Wasser, von dem salzigen Wasser. Und das trifft dann auf die Fässer. Und die Fässer stellen eben, das Holz der Fässer bietet eine gewisse Durchlässigkeit in beide Richtungen. Und da geht dann etwas von dieser Meeresluft, von dieser Gischt, in das Fass rein und verändert den Whisky. Das ist so gewollt, das ist so gewünscht und das verfeinert den Whisky und gibt ihm diese, ja, diese meeressalzige Note manchmal. Also kommt, da ist jedes Fass ein bisschen anders und das ist total spannend. Mhm.
Ja, genau. Und einen ähnlichen Effekt hat vielleicht die Seereise auf dieses Rumfass. Ne?
Ja,
die sind ja da, die holen den Rum eben aus der Karibik und da sind sie ja auch anderthalb, zwei Monate vielleicht unterwegs. Mhm. Ja, und das mag ja vielleicht schon reichen, dass auch dieses fair gesegelte, also es kommt eben nicht dem Hersteller hier kommt es nicht so unbedingt auf die Reifung an, sondern auf das fair und emissionsfrei über den Ozean gebracht werden mit einem Segelschiff.
Ja.
Aber eben auch dieses Transportieren in einem Segelschiff, das mag ja auch dazu beitragen, dass dieser Rum irgendwie auch so einen besonderen Geschmack hat.
Ja, was für ein cooler Nebeneffekt oder vielleicht auch gewollter Effekt. Ja, das klingt gut.
Na? Ja, und das, also ob das jetzt ins Bier über so viel verstehe ich auch nicht vom Rum. Also ich kann mich gerade mal so durchschummeln auf einer Party oder so, aber zu viel verstehe ich da nicht von. Ich weiß aber, dass das ein qualitativ hochwertiger Rum ist, weil da eine Flasche in Trinkqualität auch schon so um die 100 Euro kostet.
Das ist ja zumindest ein Indiz, ja, das stimmt. Also ist auch ein Indiz, dass das Ding fair gehandelt und ohne CO2 über den Ozean geschippert wird. Das ist bestimmt auch kein günstiger Transport.
Spielt da auch mit rein, ja.
Ja, das könnte sagen, ja. Ja, wunderbar. Ich habe da noch mal ein ganz anderes Thema.
Mhm.
Ich wollte von meinem Glück erzählen. Irgendjemand hat gesagt, das Glück liegt auf der Straße. Ich weiß nicht, wer es war und ich weiß auch nicht, warum. Es gibt...
Was ein sehr schöner Ausdruck ist.
Ja,
das Glück liegt auf der Straße bedeutet eigentlich im Kern, du musst rausgehen, um dein Glück zu finden. Also in deiner Wohnung findest du das Glück nicht.
Naja, vielleicht im Internet auch nicht, nein. Vielleicht schon mal, aber nicht regelhaft. Mein Glück habe ich tatsächlich auf der Straße jetzt schon mehrfach gefunden. Und zwar gibt es an einigen Stellen so halboffiziell Kästen oder auch mal Telefonzellen, habe ich schon gesehen, zum Büchertausch. Aber es gibt auch immer mal wieder Ecken, wo das regelmäßig ist oder wo das überraschend ist, wo jemand einen Kasten rausstellt und sagt, zu verschenken. Und da sind, da ist all möglicher Plünderkram drin, aber gerne mal Bücher. Und da sind natürlich zerfledderte Taschenbücher minderer Qualität drin, inhaltlich wie auch von der Verarbeitung. Aber auch immer wieder Perlen. Ich habe im Laufe der Zeit schon einige Kinderbücher da drin entdeckt, wo ich dachte, oh, das ist ja schön. Vielleicht hätte ich die mir nicht gekauft. Das waren jetzt auch nicht die wichtigsten Bücher für unser Kind. Aber trotzdem, so, ach, dieses, den Janosch-Klassiker mit Panama. Oh, so schön ist Panama oder so, wie auch immer.
Schön ist Panama.
Oh, wie schön ist Panama, genau. Habe ich da gefunden. Und ich habe jetzt in letzter Zeit zwei wunderbare Perlen gefunden. Ein Buch, das nennt sich Die Reise der Bassett. Das habe ich auch meinem Kind. Kennst du das?
Das ist die Bassett. Das war ein Schiff und. Nee, das war aber kein Piratenschiff.
Also nee,
Piraten
haben
ihre Schiffe gerne nach Hunden genannt. Nee, sagt mir nichts.
Geschrieben wurde das von, wenn ich das richtig verstanden habe, also der Autor ist James C. Christensen, der hat, wenn ich das im Klappentext richtig verstanden habe, eher sich so durch Vertextungen von Filmen wie Star Wars oder sowas einen Namen gemacht. Also, das gab es wohl schon früher, aber früher in nicht so guter Qualität. Ich muss gestehen, ich habe Star Wars geguckt, damals, als es rauskam, und habe dann ziemlich schnell auch das, na gut, als dann irgendwann die Trilogie draußen war, habe ich das Buch zur Trilogie gehabt und das war durchaus lesenswert. Natürlich keine hohe Literatur, aber in einem Stil geschrieben, der wie so ein gutes Fantasy-Buch. Also so.
Ja, Vertextung von Filmen, daran erinnere ich mich auch noch. Das gab's so in den 80ern, frühen 90ern. Da konnte man sich den Roman Robocop, der Roman, kaufen oder sowas.
Ne? Genau, ich glaube, da gab's viel Schund, so wie ich das verstanden habe.
Ja.
Und es gab aber eben einige, die das ganz ordentlich hinkriegten. Wie gesagt, keine hohe Literatur. Und wenn ich mich nicht vertue, ist das dieser Christensen einer dieser Autoren. Und der hat sich jetzt daran gemacht, ich würde mal nicht sagen Fantasy-Buch, sondern ein Fantasiebuch zu schreiben. Mhm. Ach so, was ich hier gerade sehe, zusammen mit Alan Dean Foster. Alan Dean Foster ist doch ein Artist, oder? Also ein Künstler, oder? Alan Dean Foster? Das sagt mir doch was. Kriegst du den, sagt dir nichts? Dann nicht.
Nee.
Egal. Und die Geschichte ist so ein bisschen profan. Ein Professor, der irgendwie an die Professor für alte Mythologie oder so, und der wird von seinen Kollegen verlacht, weil er noch an die alten Geschichten glaubt, und der trifft mit seinen beiden Töchtern im Londoner Hafen auf ein sehr kleines Schiff, und da sind irgendwelche Zwerge am Werk oder Gnome, ich habe das nicht mehr so ganz im Blick. Und die sagen, hey Professor, komm doch mit, du wolltest doch mit uns mitkommen, um die Welt der Mythen zu entdecken. Und dann geht er an Bord und das Schiff ist dann, wenn er in den Schiffsbauch geht, viel größer als draußen. Und dann fahren sie irgendwie los und fahren von irgendwelchen Fantasy-Inseln zu Fantasy-Inseln und finden die Medusa und den Minotaurus und die Harpien und die Sphinx und so weiter und so fort. Riesen und Trolle begegnen also lauter mythischen und Fantasy-Figuren, die in dieser Geschichte miteinander verwoben sind. Eigentlich will der Professor die zuerst alle einsammeln, um in einer Show in London den Leuten zu zeigen und zu sagen, seht ihr, es gibt sie doch alle.
Dass er doch recht hatte, ja. Zutiefst menschlicher Impuls, ja.
Genau. Und Stück für Stück wird, oder irgendwann gibt es dann Ereignisse, die ihm klar machen, das ist vielleicht nicht der richtige Ansatz. Und also, ich muss schon sagen, es ist jetzt nicht wahnsinnig toll im Stil, aber es ist so liebevoll, wie er die Mythen verknüpft. Und als ich das meinem Kind vorgelesen habe, das durfte auch nur ich vorlesen, nicht meine Frau. Meine Frau hat das, glaube ich, auch das Buch eher merkwürdig gefunden, und diese Schwingung kriegt dann das Kind ja auch mit. Und dann hat sie immer gesagt, nee, das liest Papa. Und dann haben wir das Buch tatsächlich durchgelesen mit einer, es war nie ein Buch, was dich mitreißt, was dich fesselt, aber immer wieder begeistert, weil es wie so eine Schatzkiste ist. Da kommt immer wieder eine neue Figur und eine neue Idee und tolle Sachen. Ach so, irgendwelche Elfen tauchen dann natürlich auch noch auf. Wie waren da noch die Titania und Oberon, sowas alles. Also
das alles sind die Shakespeare-Elfen aus der Sommernachtstraum.
Alles was Sommernachtstraum, genau. Und damit, das hat er alles wunderbar verwurstet, und das ist, ich habe das sehr genossen. Ein Einhorn kommt natürlich auch noch vor, das ist natürlich, wobei das ein bisschen kritisiert wurde, aber egal. Aber dadurch hat mein Kind die ganzen mythischen Figuren, die es hier und da vielleicht auch schon an anderer Stelle kennengelernt hat, mal in einem Zusammenhang kennengelernt. Und da dachte ich so, der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich, die echten Mythen mal so anzugehen. Wobei ich gar nicht weiß, ob es Mythen für Kinder gibt. Ich habe noch aus meiner Kinder-Jugendzeit den Schwab im Kopf, der aber, glaube ich, doch etwas altbacken geschrieben hat. Aber ich weiß nicht, ob es sowas heute in moderner Form gibt. Aber das fand ich war ein toller Zugang und hat mir total viel Spaß gemacht, weil wirklich diese ganzen Figuren da waren, die man sonst eigentlich selten in Büchern oder maximal vereinzelt hier und da hat. Und selbst die Medusa kriegt ein schönes Antlitz.
Das ist hübsch.
Ja.
Also wenn, dann tauchen sie ja auch immer nur in ihrer eigenen Geschichte auf. Ne? Also die Medusa reist ja nicht zu den Zyklopen oder so, obwohl die im selben, wie man heute sagen würde, im selben Universum leben.
Ja.
Aber die besuchen sich ja selten gegenseitig.
Nee, die haben alle so ihren Standort. Sie sind meistens sehr ortsgebunden, ne? Ja.
Ja, also der konsequente nächste Schritt wäre die unendliche Geschichte. Da sind auch alle Wesen und ja. Jetzt nicht ganz so konkret, also mehr so inspiriert durch Sagen. Also Michael Ende hat da ja seine eigenen Wesenheiten erschaffen und sich vielleicht mal ein bisschen orientiert oder angelehnt. Mhm. Aber das ist ja immerhin eine geschlossene Geschichte.
Ja.
Eine lehrreiche zudem, würde ich sagen.
Ich finde die Idee super. Ich finde die unendliche Geschichte auch ganz großartig. Ich würde sagen, die unendliche Geschichte ist aber ein Buch, was du selber lesen musst. Einerseits, weil es ja schon mit den verschiedenen Schriftfarben arbeitet. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist ein Buch der Leseerfahrung und nicht der Vorleseerfahrung. Müsste ich aber nochmal drüber nachdenken und eventuell wäre das für ein 7-jähriges Kind vielleicht noch ein bisschen früh.
Ja, wahrscheinlich ist es das, ja. Die Konflikte, die da aufgetan werden, das ist alles noch nicht so in der Erlebniswelt von 7-jährigen Kindern.
Naja, die Erlebniswelt auch eines Erwachsenen, dass das Nichts die Welt auffrisst, ist auch jetzt noch nicht wirklich da.
Ja, aber man kann doch davon, doch, also
die wir können große natürlich darüber Bedrohung, reden,
gegen die keiner was machen kann, also das kennt man.
Ja, Planeten, die auf die Erde stürzen oder sowas. Hatten wir aber schon mal vor einigen Folgen.
Richtig, ja.
Ja, das stimmt. Doch, du kannst dagegen etwas machen mit der Fantasie. Und das wiederum ist genau der Weg, der auch bei der Bassett loslegt. Dass nachher die Fantasie, die Vorstellungskraft, der Glaube ans Fantastische, ans Mythologische, nein, ans Mythische, dass der ganz viel bewirken und auslösen kann. Und das, fand ich, war auch ein gutes Fazit. Und es war zwar auch hier und da ein bisschen Kampf, denn es waren etwas kampfhungrige Trolle, aber in einem Maße, wo ich sage, ja, das kann man jetzt auch für ein 7-jähriges Kind schon bringen. Wird ja auch irgendwann 8. Das war ein Schatz. Das war ein Schatz. Und vor ein paar Tagen habe ich ein Buch, das habe ich noch nicht so richtig erschlossen. Das ist jetzt auch nicht fürs Kind geeignet, aber das ist so ein... Kennst du diese? Nein, natürlich kennst du sie. Es gibt so Bücher, die möchtest du angucken. An dem möchtest du dich satt sehen. Die haben, entweder sind das tolle Fotobildbände, Kunstbände und
ja.
Gute Kunstbände haben oder sowas in die Richtung. Manchmal sind es auch sowas wie der Atlas der unbekannten Inseln oder irgendwas in die Richtung. Und das hier ist auch ein Atlas, und zwar der Atlas der nie gebauten Bauwerke.
Ach, das ist ja hübsch.
Und der Titel ist schon mal eine Elefantenstatue, die innen drin aus mehreren Räumen besteht. Dazwischen ist irgendwie ein Treppenhaus, aber das Ganze sieht aus wie ein Elefant. Das ist nur innen drin irgendwie anders. Also ich weiß auch gar nicht, was es bedeutet. Und da sind futuristische Bauten, da sind riesige Kuppeln, die New York überziehen. Was hatten wir hier noch? Gigantische Kathedralen, die wirklich in der Darstellung hier ganz toll aussehen. Ja. Was habe ich noch? Etwas von nicht Michelangelo, von Leonardo da Vinci. Der hat irgendwie in der Zeit der Seuchen sich überlegt, man müsste eine Stadt in zwei Ebenen bauen, um eine Trennung hinzukriegen. Social Distancing in der Stadt mit zwei Ebenen. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Ich blätter mal so durch. Genau, hier ist. Also wie gesagt, ich habe das gerade erst bekommen. Der große viktorianische Weg, das sieht so ein bisschen aus wie eine gigantische Mall. Oh, das war die Zeit, in der sie auch in Mailand die erste Mall gebaut haben. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Die ist heute noch da, ist auch nur so was wie 50 Meter lang, na, ein bisschen länger schon, aber wirklich sehr mickrig. Und hat aber so ein ganz tolle Glasbögen und natürlich in so einer Stahlglaskonstruktion, wie sie vor 200 Jahren gebaut wurde. Oder 270 Jahren. Und
sind alle nicht realisierten Bauvorhaben in diesem Buch so riesig? Oder gibt es auch nicht gebaute kleine Energiesparhäuser oder Hobbit-Höhlen oder also irgendetwas, was hätte gebaut werden können, weil es budgetmäßig für experimentierfreudige Leute vielleicht drinne wäre, aber einfach nicht gebaut wurde? Oder ist es alles gescheitert an der Gigantomanie, Manhattan überdachen zu müssen?
ich gucke gerade mal. Wohnungen auf Brücken, das sind ja immer mal Themen gewesen.
Also realisiert in Florenz, so wie ich das sehe.
Ja, aber dann in Hamburg und auch in New York nicht. Die meisten, die ich hier so sehe, sind große Dinge, sind sehr visionäre. Tokyo Bay, The Peak, irgendwas Science-Fiction-artiges. Ich würde so pauschal sagen, das ist alles eher groß. Aber ja, so in der Beschreibung, oh ne, hier sind so knubbelartige Türme, die sind jetzt nicht klein, aber sind nicht gigantomanisch. Also es ist nicht nur gigantomanisch, das gibt es auch ganz klar. Aber es gibt auch oft Konzepte, die, wo es eben heißt, wir müssen die Stadt umbauen. Wir müssen eine neue Stadt bauen. Das lässt sich natürlich schwer verwirklichen, weil die, die in der Stadt leben, finden das doof. Aber es ist tatsächlich so ein Buch zum Schmökern. Das ist ja nicht zum Durchlesen, sondern ich gucke da rein und sage, oh, was ist denn das für ein Gebäude? Und darauf freue ich mich schon total. Und das lag einfach auf der Straße. Also, finde ich.
Was für eine Verschwendung.
Aber jemand hat gesagt, ich muss mal ausmisten. Und man hätte das auch bestimmt verkaufen können. Also, das sieht mir schon aus, als würdest du da mindestens 10 Euro für bekommen.
Ja.
Aber da bin ich vielleicht auch, ich weiß gar nicht. Es gibt einfach, und das würde ich gar nicht von einem Stadtteil abhängig machen. Höchstens, was da draußen liegt, weil die Leute das haben. Aber es gibt immer Leute, die sagen, nee, ich möchte das nicht verkaufen, sondern ich freue mich, wenn das jemand anders hat. Bei Kinderbüchern finde ich das nachvollziehbar, weil irgendwann das Kind rauswächst. Aber in Wahrheit wachsen auch wir Erwachsenen aus bestimmten Dingen irgendwann raus. Und nicht, weil wir größer und älter und weiser werden, sondern einfach, weil wir sagen, das ist jetzt nicht mehr mein Fokus, sondern ich interessiere mich für anderes oder habe mich daran satt gesehen. Warum soll das nicht jemand anders machen? Und das Buch freut mich, aber auch genau diese Haltung freut mich.
Das ist eine sehr tröstliche Gewissheit, dass wir uns auch im Alter noch verändern.
Ja.
Mit Fokus, mit Geschmack und auch mit Wertmaßstäben.
Aber wir driften irgendwie ab. Hatten wir nicht bei den Schätzen auf der Straße angefangen?
Ja, also das Glück liegt auf der Straße heißt, das heißt, im Prinzip ist das ein schlauer Spruch. Das heißt nämlich, du musst bereit sein, etwas zu verändern und sei es nur dein Standpunkt, also von hinter dem Fenster vor das Fenster treten, um das Glück, und das Glück muss ja nicht jetzt unbedingt etwas sein, was dich für den Rest des Lebens hundertprozentig ausfüllt und du hast dein Lebensziel erreicht. Das Glück kann ja eine kurzfristige Freude sein. Das kann ja auch das Glück sein. Glück ist ja so ein toller Begriff im Deutschen. Ne? Das Glück ist von was ganz Großem bis zu einer kleinen Sache alles. Die deutsche Sprache ist ja überhaupt toll. Ne? Denke den Glückspfennig, dann hast du halt einen Pfennig gefunden. Und furchtbares Glück. Du musst deinen Standpunkt verändern, um das Glück zu finden. Weil, ist ja auch nur logisch, denn wenn du das Glück kannst du ja nur finden, wenn du es suchst. Also wenn du es hast, dann findest du es ja nicht mehr. Und wenn du es hast, dann musst du deinen Standpunkt ja auch nicht mehr verändern, um das Glück zu finden.
Ne? Und wenn du es suchst, dann musst du deinen Standpunkt verändern, damit du irgendwo hinkommst, wo das Glück ist. Oder wo du es finden kannst.
Genau, und das wendet sich an die Leute, die auf der Stelle stehen bleiben und sich wundern, dass sie nichts erreichen, weil sie eben nicht vor die Tür treten.
Ja.
Also du findest dein Glück nicht in da wo du bist, da findest du dein Glück nicht. Du findest dein Glück notwendigerweise woanders. Und das bedeutet das Glück liegt auf der Straße. Ein sehr, sehr schlauer Spruch. Kann ich leider nicht pfaffen. Aber verdient hätte er es.
Ich könnte ihn auf Twitter schreiben und du pfaffst ihn.
Ja, genau. Das schlaue Takes, die sonst keine Chance auf Pfaffen haben. Das Glück liegt auf der Straße.
Erinnerst du dich noch an eine berühmte Frau namens Blondie? War das eigentlich eine Frau oder eine Band?
Die Frau hieß Debbie Harry und die Band hieß Blondie.
Ja, ne? Kam mir auch gerade so in den Sinn, dass das irgendwie...
Ja.
Ich habe allerdings immer, bei Blondie denke ich immer sofort an die Frau, an Debbie Harry, weswegen das in meinem Kopf so ein bisschen vermengt ist. Aber irgendwie kam ich...
Ja, sie war auch blond.
Ja, das zudem. Möglicherweise haben die das als anders genommen. Oder hast du eine Ahnung, warum die Band Blondie hieß?
Nee, also ich glaube tatsächlich, das war der Anlass. Weil das ist einfach, das war, ich glaube, die Band war sich schon sicher. Ich glaube, sie war auch mit dem, also Debbie Harry war auch mit dem Gitarristen zusammen, der die Songs alle geschrieben hat. Ich glaube, das war der Band schon klar, dass es auf ihre Frontfrau hinauslief.
Das ist ja durchaus mal weise. Das hat ja nicht jede Band für sich immer so geschafft zu verstehen in der Frühphase und dann gab es deswegen ja auch hin und wieder in einigen Bands mal Streit. Ja, eine klare Frontposition oder eine Frontperson vielmehr zu definieren, und anzuerkennen, das ist schon mal für eine Band ganz wichtig. Also wenn die Band nicht wirklich als Team funktioniert, wobei selbst, na, das wäre jetzt ein bisschen fies. Die Beatles haben sehr lange gut als Team funktioniert und dass es irgendwann mal nicht mehr funktioniert nach etlichen Jahren, ist, glaube ich, jeder Gruppe absolut nachzusehen. Man entwickelt sich weiter. Ich wollte aber tatsächlich von Blondie, die hat ein, nein, nicht die, also die Band Blondie hat ein hat einige Kracher hervorgebracht. Ein berühmtes ist Atomic. Kannst du zu der Band Atomic überhaupt was sagen?
Also,
hey, wir sind in den 80ern. Ich dachte, das ist dein Metier.
Ja, doch, also ja, klar, ich kenne einige Songs von der Band und ich weiß eben, dass Debbie Harry die Frontfrau war und dass sie mit dem Gitarristen zusammen war und dass die Band auch eine spannende Geschichte hatte in New York der Künstlerzeit. Das war ja so, also als die Band hochkam, dass da war der Punk, war gerade auf der Hochphase und alle Leute meinten, man müsste überhaupt rockige, dreckige Musik machen und Blondie kam dann ein bisschen mit einem Gegenentwurf, auch nicht mit so einem zerstörerischen wie der Punk, einem Anti-Gesellschaft, sondern einer Pro-Gesellschaftseinstellung. Dafür ist Blondie eigentlich geprägt, die Band. Das ist keine wir lehnen alles ab, sondern wir machen hier mit. Und die haben damit eigentlich auch schon die 80er Jahre vor und was später die 90er wurden, so ein bisschen vorgeprägt. Nämlich angepasst, konsumfreundlich, obwohl die Punks, haben
Moment,
wir auch schon
darüber gesprochen. Die waren ja auch konsumfreundlich.
Auch sehr, sehr konsumfreundlich sind, waren und immer noch sind, wünsche ich ihnen jedenfalls. Aber Statussymbole und auch ein bisschen hübsch aussehen, taten die Punks definitiv nicht und Blondie definitiv ja. Und auch keine Angst vor Elektronik.
Ne?
Das hatten sie auch nicht. Das ist es, was ich von der Band weiß und dass die Band erstaunlich lange, erstaunlich gut funktioniert hat, trotz dieser Konstellation und dass sie eben sehr, sehr gute Musik gemacht hat. Also, wo ich dir allerdings nicht helfen kann, ist bei dem Lied Atomic. Denn das kenne ich überhaupt nicht.
Ach so, das kennst du nicht? Okay, dann nehmen wir das Lied Call Me. Das ist noch ein bisschen bekannter.
Call Me, war das nicht überhaupt auch der Soundtrack für American Gigolo mit Richard Gere?
Den habe ich nicht gesehen. Könnte sein. Weiß ich nicht.
Also es gab einen Film, der hieß American Gigolo mit Richard Gere und da ist nämlich Richard Gere, den kann man anrufen und dann kommt er zu dir und
ein Callboy.
Macht mit dir Geschäfte, genau. Mhm. So, und das ist natürlich die oberste, das ist die erste Rezeptionsebene des Songs Call Me. Ruf mich an, ich komme vorbei und ich stehe dir zur Verfügung. So. Mhm. Das ist die allererste Ebene. Also Call Me, ruf mich an mit dem Telefon. So geht auch der Refrain. Call me on the line, call me anytime. Call me, I arrive every day or night. Irgendwie so. Das ist der Refrain. Also ich bin immer für dich da. Ich bin sogar als, ich bin sogar als, und das ist die zweite Ebene, gebrauch mich.
Ja? Okay.
Also ich bin, ich trete hinter mein Ich zurück und stehe dir völlig zur Verfügung. So fängt das Lied nämlich an. Cover me with colors, baby, glaube ich. Also mal mich erstmal aus. Entwickel mich erstmal. Forme mich so, wie du mich brauchst. Denn ich bin quasi für dich da. Und das ist eine finstere Ebene. Das ist eine ausliefernde Ebene. Das
erinnert mich ja spontan wieder an die Ausmalbilder oder Dotted Lines.
Richtig, genau. Und das ist eben auch dieses, das wiederholt sich ständig in dem Lied. Anytime.
Ja.
Na, das singt die ganze jederzeit. Immer. Wie du willst, wann du willst, wo du willst. Da sind wir schon fast bei den Ärzten, bei den frühen Ärzten.
Ah ja, mit Gwendoline.
Nee, mit Bitte lass mich dein Sklave sein.
Ach so, das war ein bisschen weniger
aber
früh.
Aber selbe Platte, glaube ich, ne?
Ja. Ich dachte, die wäre Lass mich dein Sklave sein, dachte ich, wäre eine später. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Egal. Ja, das stimmt. Das ist dieses ich wollte gerade rezessiv sagen, dominant rezessiv. Unterwürfig, also wie ist denn der Dominant und Devot?
Ach so, okay, ja, stimmt. Das ist das Paar. Ich glaube, also so tief geht der Song nicht. Der Song ist mehr so dieses Käufer und Ware. Darum geht es eher. Und die Person, die da angerufen wird, die wird auch erst zur Person, wenn sie gebraucht wird.
Mhm. Ja,
wenn sie zur Friedenstellung von Gelüsten benutzt wird. Dann wird diese Person überhaupt zur Person. Sie weiß nicht, ich glaube, da geht es noch irgendwo darum, dass sie ansonsten keine Emotionen fühlt, außer wenn sie angerufen wird. Und sie steht auch gerne zur Verfügung als Alibi. Das ist, finde ich, überhaupt...
Okay,
das finde ich überhaupt... finde ich überhaupt als die allerschönste Zeile.
Das ist ja...
Ruf mich an als For Your Lovers Alibi.
Ah, okay, das ist ja noch mal ein besonderer Fall. Aber wenn das der Song aus dem Film American Gigolo war, dann ist es ja spannend, dass...
Also, ich weiß nicht, wie die Zusammenhänge da sind. Ich glaube, zu der Zeit wurde noch kein Song tatsächlich für einen Film produziert. Aber
ach so.
Die beiden Dinge stehen unmittelbar in Verbindung.
Das stimmt natürlich. Ja. Nur dann ist es eben interessant, dass eine Frau das singt und ein Mann das spielt. Aber letztendlich ist es ja egal.
Ja, richtig. Das ist nämlich, das ist ja übergreifend. Also ich glaube, da wird auch nirgendwo gesagt, ob da ein Mann oder eine Frau besungen wird oder vielleicht mehrere Männer oder mehrere Frauen.
Ja.
Oder
ein Konzept.
Richtig, genau. Oder ein Konzept. Auf Seiten des Sängers haben wir jedenfalls eine unvollständige Person, eine um Aufmerksamkeit bittende Person, eine Person, die überhaupt erst zur Person wird, wenn ihr Aufmerksamkeit zukommt. Das ist ein auf erster Ebene ein bisschen, vielleicht ein bisschen zynisches, typisch 80s-Lied und auf zweiter Ebene sehr finster.
Wobei Aufmerksamkeit, das geht ja sehr viel weiter. Also Aufmerksamkeit freut sich jeder drüber, aber das ist ja wirklich dieses Benutzen. Also ich würde
richtig
dann denken, dass es eine Art von Entmenschlichen ist, aber dieser Song sagt ja genau das Gegenteil, dass die Person erst zu einer Person, zu einem Menschen wird, wenn sie benutzt wird, wenn sie in diese Rolle kommt.
Richtig. Fern von jeder Emotion und fern von jedem sonstigen Willen.
Mhm.
Das ist, wie gesagt, für mich die schönste Zeile ist Call me for your lovers, lovers alibi. Also ruf mich an, damit der Liebhaber deines Liebhabers ein Alibi hat. Eine Deckgeschichte, eine Ausrede.
Ja, Alibi ist ja kein fremder Begriff, ja. Moment,
richtig,
der Liebhaber
genau,
meines Liebhabers? Jetzt komme ich doch
nicht. Richtig, genau. Also, die Person, your lovers, lovers, alibi. Die Person.
Ach so, lovers, lovers. Okay, ich dachte, das wäre nur wiederholt.
Ja.
Nein, ganz und gar nicht. Das ist
nee, das sind, lovers, lovers, das sind dann zwei Personen.
Ja,
also
ja.
Es ist eine nicht mal mehr eine Triangel, es ist eine
Quadrat.
Ein Quadrat, genau, ein Beziehungsquadrat ist
genau.
Es, ne? Du betrügst zwar deine Geliebte, aber deine Geliebte hat ihrerseits einen Geliebten. Und du kannst mich gerne anrufen, wenn der eine Lügengeschichte braucht. Wenn dem was... selbst dann kannst du mich anrufen. Dann bin ich dabei.
Bisschen verdreht, ja.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, sehr
aber
cool.
Es sind halt, also die Tiefen der Liebe, ne? Das ist eben das, was die 80er, einige Leute sagen, ja, die 80er waren kalt und das war ja alles nur Plastik und Neon. Aber davor war alles ein bisschen schwülstig, ne?
Ja.
Du bist der eine und du für immer und nur du und immer du. Das ist nicht das gesamte Spektrum der menschlichen Liebesbeziehung.
Nee, die 80er haben das aufgemacht.
Nur ein Aspekt.
Ja.
Die 80er sind da, haben weit geöffnet, ja.
Mhm.
Richtig. Auch vielleicht so ein Vorbild, wenn du eine Frontfrau hast. Na, also wenn das nicht dreckige Punks sind, die das singen, wo sich da keiner mit in Verbindung bringen kann, sondern wenn das tatsächlich eine nett anzusehende, präsentable, High Society ein bisschen hergemachte Frau singt. Das ist nochmal ein Unterschied.
Wobei die Art der Musik, die ist ja schon sehr, na nicht schrubbig, aber die ist ja schon nicht ganz, das ist ja kein Pop. Das ist ja schon...
Doch.
Das ist doch kerniger Rock. Rock-Pop?
Ja, Blondie ist auf jeden Fall rockig, aber ja. Totaler Pop. Totaler Synthi. Da sind drängende Gitarren, da ist ein schneller Beat, da ist viel, viel Rock, da ist auch viel Punk. Klar,
ja.
Aber die Songs sind absolut, also die sind total durchproduziert.
Da will ich gar nicht gegen sprechen.
Und nochmal eine Spur drüber und nochmal eine Spur drüber. Und das überall Synthesizer, überall Effekte. Auf der Stimme ist Hall. Unendlich Hall. Die Stimme wird gedoppelt und getrippelt. Und im Punk wird keine Stimme verhallt oder gedoppelt und getrippelt.
Nee, ich wollte auch nicht sagen, dass es wie Punk ist, aber ich dachte, es wäre schon irgendwie, es kommt schon schmutzig rüber, aber vielleicht ist es auch, also wenn es schmutzig rüberkommt, dann ist es so produziert und ist so gewollt, ja, verstehe.
Blondie ist total kunstvoll, wie aber, kunstvoll produziert, aber natürlich mit Distortion und mit verzerrten Gitarren,
ja.
Also nicht so seifig clean wie aber das steht hinter einem Synthesizer Battle nichts nach, nein. Das ist es nicht.
Ja,
schöne
spannend.
Frage. Schade, Atomic werde ich mir mal anhören.
Ja, mach das mal. Irgendwann mal später.
Ja.
Okay, mein Bier ist alle. Es war ein sehr leckeres Bier.
Mein Bier ist auch alle. Es war auch mit dir so ein Erlebnis.
Das freut mich.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.